Ja, euch wieder ganz herzlichen Dank für diese Lobpreiszeit und für diese Gebete, in die ihr uns mit hineingenommen habt. Und das ist wieder einer dieser Sonntage, in denen ich sehr, sehr froh und dankbar bin für unser Schlagzeug. Also ich wüsste nicht, wie wir darauf verzichten könnten, jemals wieder. Echt klasse, richtig, richtig starke Sache, dieses Lobpreisteam. Vielen, vielen Dank dafür. Am vergangenen Sonntag haben wir ja schon damit begonnen, aus dem sogenannten Alten Testament, also dem ersten und älteren Teil der Bibel, Stellen zu betrachten, die sich auf Jesus beziehen, also mehrere hundert Jahre später erst sich eingestellt haben und zugetroffen sind, so wie es die Propheten dann gesehen haben. Und da machen wir heute auch eine Fortsetzung davon und nehmen wieder uns einen Text vor, der sich hunderte von Jahren vor der Geburt von Jesus bereits so ereignet hat und dann in Jesus Christus erfüllt worden ist. Und mir kommt es manchmal so vor, als ob diese Stellen, diese Prophezeiungen, die wir davon reden können, sich so ähnlich verhalten wie bei einem Puzzlespiel. Sie kennen solche Puzzles, also ich bin ein leidenschaftlicher Puzzler. Ich kann das also wirklich sehr, sehr intensiv betreiben. Ich kann da alles um mich herum vergessen und mich nur noch diesem Puzzlespiel hingeben. Es ist für mich aber, sage ich ganz ehrlich, weniger eine Entspannung als mehr ein Leistungssport. Ja, als ich das Puzzle, also das, was jetzt gerade kommt, hier hinten fertig hatte, kann ich mich jetzt nach den noch 2-3 Wochen, die ich dafür gebraucht habe, der neuen Herausforderung widmen. Die Arche Noahs. 100 Teile. Ich bin mal gespannt, wie lange ich dafür brauchen werde. Ja, ich bin da ja auch ganz offen und gehe da ganz offen mit um. Ja. Wenn wir jetzt mal nur ein einziges von diesen anspruchsvollen Teilen hervornehmen würden, können wir kaum erahnen, was sich dahinter verbirgt. Wir können uns von einem einzigen Teil kein Bild verschaffen, wie das Gesamtbild aussehen soll. Wir brauchen da schon mehrere Teile dafür, um das irgendwo auch so hinzukriegen und vor unseren Augen da zu merken, da entsteht tatsächlich ein großes Ganzes und das macht tatsächlich enorm viel Sinn. Da gibt es einzelne Teile, die, wenn man die so sieht, man kann gar nicht erahnen, was sich dahinter verbirgt. Und gerade bei großen Flächen, diese vielen weißen Teile einer Hauswand zum Beispiel, da muss man dann probieren oder raten oder manche haben ein System entwickelt, um dann diese Teile an den richtigen Platz zu setzen. Und so ähnlich ist es auch mit diesen Ankündigungen von Jesus im Alten Testament. Wenn wir nur eine einzige Aussage nehmen, ergibt sich da noch kein Bild davon, wie sie dann wirklich zugetragen haben kann. Wir brauchen da mehrere Bilder. Wir müssen das zusammen sehen und dann auch entdecken, wie die einzelnen Teile ihren Platz finden in dem gesamten System. Und das ist ja bemerkenswert, zumal wir auch dann festhalten müssen, dass sich diese Ankündigungen über einen längeren Zeitraum hin verteilt haben. Diese einzelnen Propheten, die kannten sich ja zum Teil überhaupt nicht. Da liegen manchmal 200, 300 Jahre dazwischen. Und trotzdem haben die einzelnen Teile irgendwo dann ihren Platz gefunden in dem gesamten Bild. Es passt zusammen. Und dieses Bild ist keineswegs dann mit der Geburt von Jesus in Bethlehem abgeschlossen oder damit 30 Jahre später bei seiner Hinrichtung an Karfreitag, sondern dieses Bild entsteht nun weiter. Auch in unseren Tagen werden einzelne Puzzleteile dazugefügt. Und ich habe den Eindruck, dass wir erst dann, wenn Jesus hier auf diese Erde zurückgekehrt ist, dass wir erst dann erkennen können, was Gott jetzt schon sieht, was für ein großes Bild sich da zusammengepuzzelt hat. Wir können es abwarten, denke ich mal. Heute haben wir wieder ein paar solcher Puzzleteile, die da ihren Platz haben. Und wir werden miteinander untersuchen, wie diese Puzzleteile, die wir heute haben werden, in dieses große Gesamtbild Gottes Geschichte hineinpassen. Und ich möchte Ihnen diese Sätze aus dem Propheten Jesaja erst einmal vorlesen, dass Sie ungefähr wissen, worum es sich hier dann heute handeln wird. Da sagt Jesaja in seinem 35. Kapitel diese Sätze. Stärkt die schlaffen Hände und festigt die wankenden Knie. Spricht zu denen, die tief beunruhigt sind. Seid stark und fürchtet euch nicht. Seht doch, die Rache und Vergeltung unseres Gottes kommt. Er wird kommen und euch retten. Dann werden die Augen der Blinden und die Ohren der Tauben geöffnet.
Der Lahme wird springen wie ein Hirsch und der Stumme wird jubeln. Denn aus der Wüste entspringen Quellen, Ströme bewässern die Steppe. Luftspiegelungen werden zu echten Seen und das durstige Land zu sprudelnden Wasserquellen. Gras, Binse und Schilf blühen, wo einst Schakale hausten. Durch die Wüste führt dann eine Straße, die Heilige Straße genannt werden wird. Kein unreiner Mensch wird darauf wandern, denn sie ist nur für sein Volk bestimmt. Wer auch immer auf diesem Weg geht, wird sich nicht verirren. Selbst der Einfältige wird darauf nicht fehlgehen. Löwen wird es dort nicht geben. Kein wildes Raubtier wird diesen Weg betreten. Nur die Erlösten werden darauf gehen. Diejenigen, die vom Herrn erlöst wurden, werden zurückkehren und jubelnd nach Jerusalem kommen. Ihr Gesicht spiegelt unendliche Freude wider. Freude und Glück werden bei ihnen einkehren. Kummer und Seufzen aber werden vor ihnen fliehen. Soweit Gottes Wort. Am letzten Sonntag, manche erinnern sich vielleicht daran, haben wir miteinander ein Puzzleteil betrachtet, das zeigt, wie Jesus, der Retter, in großer Niedrigkeit auf diese Erde kam. Da wird beschrieben von dem Propheten Zacharia, dass er arm war, arm auf diese Erde gekommen ist, dass er auf fremde Hilfe angewiesen war, dass er auf einem Esel nach Jerusalem eingeritten ist. Und das ist alles überhaupt nicht majestätisch, was wir hier finden bei den Propheten. Es ist überhaupt nichts Glorreiches an diesem Bild. Aber genauso hat es sich dann 500 Jahre später nach dieser Aussage von dem Propheten Zacharia auch wirklich erfüllt. Das Puzzleteil hat seinen Platz gefunden in der großen Geschichte, im großen Bild. Auch unsere heutigen Puzzleteile gehören hier dazu, aber beschreiben nun eine andere Seite. Heute wird uns begegnen, dass dieser Jesus Christus mehr als der Helfer, als der Retter auftritt, als einer, der nun anderen helfen kann, andere unterstützen kann, in dem, wo sie Hilfe brauchen, wo sie auf Rettung angewiesen sind. Wir werfen da mal einen tieferen Blick drauf auf diese Aussagen und untersuchen diese Sätze auf verschiedenen Ebenen und bohren dabei in den folgenden paar Minuten ganz schön tief. Und ich habe den Eindruck, das ist so mindestens ein 3D-Puzzle. Manche kennen sie vielleicht, hinten ist das da eins aufgetaucht, wie das Ganze auch in die Höhe wächst. Nicht nur ein Bild, zweidimensional, sondern es geht auch noch in die Höhe. Und ich hoffe, dass sich manche als Nicht-Puzzler nicht überfordere damit. Ich versuche es mal, das deutlich zu machen. Die erste Ebene ist die Ebene des Propheten selber. Also was hat denn dieses Puzzleteil für eine Bedeutung für seine direkten Zuhörer, die es jetzt zum ersten Mal überhaupt gehört haben? Die zweite Ebene, da untersuchen wir die Bedeutung, die das für die Biografie von Jesus Christus genommen hat. Was hat das mit Jesus zu tun? Und dann auf der dritten Ebene, da fragen wir uns, was dieses Teilchen nun für uns heute, 2015, zu bedeuten hat. Was wir damit anfangen können. Wir gehen mal der Reihe nach vor. Die erste Ebene, da geht es um die Zeit des Exils. Wobei wir ehrlich sagen müssen, dass Jesaja schon lange vor diesem Exil gelebt hat. Wir finden ihn in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts vor Christus wieder. Also nochmal gut 200 Jahre vor dem Propheten Zacharia, der uns in der letzten Woche schon mal beschäftigt hat. Jesaja spricht hier zu seinen Zeitgenossen, also lange vor diesem babylonischen Exil, und zeichnet nun ein Bild der Geschichte über diese gesamte Zeit von über 200 Jahren hinweg. Ob er das jetzt als Einzelperson getan hat, oder ob die verschiedenen Aussagen von ihm über einen längeren Zeitraum zusammengestellt worden sind, das kann heute nicht mehr mit Sicherheit beantwortet werden. Es ist aber auch für die Bedeutung der Inhalte nicht von großer Entscheidung. Jesaja erzählt hier, wie das Volk sich immer neu entscheiden muss, ob sie Gott vertrauen oder nicht. Manche seiner Zeitgenossen damals sind der Überzeugung, allein sich auf Gott zu verlassen, ist grob fahrlässig. Das kann man sich ja überhaupt nicht erlauben, ohne gleichzeitig militärische oder politische Bündnisse einzugehen, sich Koalitionspartner an seine Seite zu holen, die einem jetzt helfen und unterstützen, gerade in diesem Leben zwischen den unterschiedlichen Mahlsteinen der großen Weltreiche, Assyrien, Babylon, Persien oder später dann auch Griechenland. Jesaja wehrt sich dagegen und sagt, nein, unser Platz ist der, sich völlig und zwar exklusiv auf Gott zu verlassen. Wir brauchen dafür keine Ägypter, die uns hier helfen. Was ist schon Ägypten gegenüber Gott? Mit Gott haben wir doch bereits den stärksten Koalitionspartner auf unserer Seite. Er ist doch mächtiger und stärker und zuverlässiger, liebevoller gleichzeitig, einfühlsamer, als es menschliche Koalitionspartner jemals auch nur irgendwie sein könnten. Mit Gott haben wir den stärksten auf unserer Seite. Was wollen wir dann noch mit Ägypten rummachen? Gott steht zu uns und er begleitet uns, er geht voran. Und selbst dann noch, wenn dieses Volk dann in absehbarer Zeit diesen Gott verlassen wird, ihm den Rücken kehren wird und dann als Konsequenz daraus auch 70 Jahre lang ihre Heimat verlassen müssen, im Exil, in der Gefangenschaft in Babylon, im Zweistromland leben müssen. Dieser Gott geht mit, selbst ins Exil. Und dieser Gott führt sie auch wieder heraus, aus der Gefangenschaft. Er rettet sie heraus und hilft ihnen dann auch wieder beim Wiederaufbau ihrer verlorenen Heimat, die sie wieder einnehmen können. Gott selber ist über alle Jahrhunderte hinweg ihr größter Trumpf. Und selbst dann noch, wenn sie müde und mutlos geworden sind, ist das Gottes Botschaft, die Jahrhunderte überdauert. So wie es Jesaja sagt, stärkt die schlaffen Hände. Und festigt die wankenden Knie. Sprecht zu denen, die tief beunruhigt sind. Seid stark und fürchtet euch nicht. Seht doch, die Rache und Vergeltung unseres Gottes kommt. Er wird kommen und euch retten. Diejenigen, die vom Herrn erlöst wurden, werden zurückkehren und jubelnd nach Jerusalem kommen. Ihr Gesicht spiegelt unendliche Freude wider. Freude und Glück werden bei ihnen einkehren und Kummer und Seufzen aber werden vor ihnen fliehen. Was für eine starke Botschaft, was für eine Ermutigung bereits hier auf der ersten Ebene unseres Puzzlespieles für die Zuhörer der damaligen Zeit. Daran können sie sich festhalten, auch über die Jahrhunderte hinweg, auch durch manche Krisenzeiten, zum Beispiel diese babylonische Gefangenschaft hindurch. Gott hat es versprochen und er wird es auch einlösen. Ihm können sie wirklich vertrauen, uneingeschränkt, auch ohne Ägypten. Und so hat es Gott eingelöst im Jahr 538. Wir werden nächsten Sonntag nochmal ausführlicher darauf eingehen. Da konnten sie wieder in ihre Heimat zurückkehren und ihre Heimat wieder einnehmen und konnten sie wieder aufbauen. Gott hat es erfüllt. Das ist, wie gesagt, das nächste Mal dann am kommenden Sonntag mehr darüber. Aber vielleicht haben Sie es jetzt schon gemerkt, allein schon bei dieser ersten Ebene, nicht jeder Satz von dieser Prophezeiung passt genau in diese Zeit vom Propheten Jesaja hinein. Da blieb noch manches offen. Denn wo wurde zum Beispiel bei der Rückkehr aus dem Exil, wo wurden Blinde sehend? Es gibt keine einzige Belegstelle dafür. Wo wurden Taube geheilt? Wo konnten Lahme und Stumme auf einmal wieder gesund werden? Es gibt keine Berichte darüber. Dass der Auszug aus Babylon mit solchen Wundern einherging, das blieb offen. Denn diese Teile weisen nun weit über diese Zeit Jesajas hinaus auf eine andere Ebene. Dahinein springen wir jetzt mal. Wir überwinden nun 750 Jahre und springen in die Zeit von Jesus. Das sind die erste Hälfte des ersten Jahrhunderts der nachchristlichen Zeit. Wir springen hinein ins Gefängnis, in den Knast Machaerus am Toten Meer. Denn dort in diesem Gefängnis sitzt seit einiger Zeit ein Mann mit dem Namen Johannes. Er hatte das schwerwiegende Verbrechen begangen, sich mit dem Regierungschef Herodes Antipas anzulegen. Er prangerte ihm gegenüber nämlich an, dass der seinem Bruder Philippus die Frau ausgespannt hatte und nun mit ihr zusammenlebte. Das war schon ein schwerwiegendes Vergehen, sowas zu äußern. Der musste eingesperrt werden dafür, ins Hochsicherheitsgefängnis. Also Sie merken schon, da muss die Frau Merkel heute viel mehr einstecken, ohne dass sie irgendjemanden da juristisch belangen kann. Aber damals war es noch nicht so weit her mit Menschenrechten. Da reichte bereits durch ein kritischer Satz im Blick auf das Privatleben eines Königs aus, um ja, später sogar mit dem Tod verurteilt zu werden, Tod bestraft zu werden. Johannes, dem man den Beinamen der Täufer gegeben hatte, ist in Israel in Gottes Auftrag aufgetreten, um die Bevölkerung der damaligen Zeit auf die Ankunft des versprochenen Messias vorzubereiten. Der von Gott angekündigte Retter, der Helfer, der seinem Volk nun die versprochene Hilfe bieten würde. Und mit dieser Botschaft erlebte Johannes, der Täufer, einen riesigen Zulauf, weil die Leute merkten, dass er ihnen Gottes Worte übermittelte, von einer ungebrochenen Aktualität, Gottes Worte in ihre Situation hinein. Und sollte tatsächlich in ihrer Zeit dieser versprochene Messias ankommen, das wäre ja eine Sensation, eine Hoffnung, die könnten aufblühen wieder. Und viele glaubten dieser Botschaft von Johannes und ließen sich als sichtbares Zeichen dafür auch taufen im Jordan. Sie brachten dadurch zum Ausdruck, dass sie wirklich mit Gott leben wollen, Gott mit ihrem ganzen Leben gehören wollen, ihr eigenes Leben Gott unterordnen wollen. Deswegen die Taufe. Und als schließlich dann sein nahezu gleichaltriger Cousin mit dem Namen Jesus ebenfalls unter den Täuflingen war, da wollte Johannes erstmal nicht so richtig. Er hat gemerkt, schon bei den Kontakten, die sie bisher hatten, Jesus war so ganz anders als alle anderen, die im Jordan getauft werden wollten. Das war nicht nur ein Mensch. Dieser Jesus, der ist geradezu im wörtlichen Sinne göttlich. Nach einigem Hin und Her in dem Gespräch zwischen diesen beiden Cousins hat sich dann Johannes dann doch einverstanden erklärt, auch an Jesus die Taufe zu vollziehen. Und was dann kam, das wird er nie mehr vergessen. Das war so eindrucksvoll für ihn, wie sich auf einmal, so wird es beschrieben, der Himmel vor dieser Taufe geöffnet hat und dann eine Taube vom Himmel herabgeflattert kommt, die dann direkt auf Jesus Platz genommen hat. Und dann diese übernatürliche Stimme vernehmbar erschallte, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Was für eine Szene. Das hinterließ einen starken Eindruck auf Johannes selber, der diese Taufe gerade vollzogen hat, wie auch auf alle anderen anwesenden Leute an diesem Fluss. Das ist mein lieber Sohn. Ist das am Ende dieser versprochene Retter, der Helfer, auf den wir seit Jahrhunderten zugewartet haben? Einige Zeit lang waren dann diese beiden in einem kollegialen Verhältnis parallel unterwegs und haben dann in ihrer Wirksamkeit die Bevölkerung ganz schön aufgemischt damals. Die haben richtig polarisiert, die beiden. Einige waren sogar so angetan von ihnen, von Johannes auf der einen Seite und von Jesus auf der anderen Seite, dass sie sich nun einer von diesen beiden Gruppen auch angeschlossen haben, ihnen hinterhergegangen sind. Sie wollten wissen, was ist nun Gottes Wille für unser Leben? Was möchte Gott von uns, wenn wir wirklich unter seiner Führung leben wollen? War eine spannende Zeit, bis dann eben Johannes wegen seiner kritischen Äußerungen im Blick auf das Privatleben von König Herodes eingelocht worden ist. Knast Machaerus. Und jetzt, als Johannes nicht mehr wusste, ob er da jemals wieder rauskommen würde aus diesem Knast, jetzt musste er es endgültig wissen. Jetzt brauchte er Sicherheit. Ist Jesus wirklich dieses Puzzleteil, das jetzt genau in diese Zeit passt? Ist er dieser von Gott versprochene Retter? Ist der Angekündigte angekommen? Und so schickt er seine engsten Freunde mit dieser Frage zu Jesus. Bist du wirklich der, der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Können Sie diesen Zweifel nachspüren von Johannes? Also im Knast, in seiner Situation? Es kann tatsächlich im Leben von bedeutenden Menschen des Glaubens solche Lebensphasen geben, in denen diese Fragen und Zweifel aufbrechen. Stimmt das alles, was ich glaube? Was ist, wenn ich mich getäuscht habe? Wenn das ein Irrtum war? Es kann geschehen, dass auch Ihre Hände mal schlaff werden und Ihre Knie ins Wanken geraten. Jesus schickt nun diese Abgesandten wieder zurück ins Gefängnis zu Johannes mit genau diesen alten Sätzen des Propheten Jesajas. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündigt. Auf einmal mit diesem Satz ist es für Johannes völlig klar. Jetzt fügt sich auch aus seiner Perspektive, in seiner Wahrnehmung, dieses Puzzleteil an seinen Platz. Was auf der ersten Ebene zu Jesajas Zeiten noch nicht gepasst hat, weil da eben keine Blinde sehend wurden. Jetzt stimmt es. Hier ist sein Platz bei Jesus. Tatsächlich, Jesus hat den Blinden durch ein Wunder das Augenlicht wieder geschenkt. Er hat Lahmen zum Gehen verholfen. Taube konnten durch seinen Einfluss auf einmal wieder oder zum ersten Mal hören. Und selbst Tote wurden zum Leben erweckt. Er muss es sein. Daran kann jetzt nicht mehr der geringste Zweifel bestehen. Er ist der Retter und Helfer, den Jesaja damals schon gesehen hat. Was für ein Glück, ihn zu kennen. Was für eine gute Nachricht hier hinein in den Knast. Johannes kam nicht mehr frei. Herodes gab selber den Befehl seiner Hinrichtung, aber Johannes starb mit der Gewissheit, dem göttlichen Messias begegnet zu sein. Mehr brauchte er nicht, um jetzt dann auch in Frieden sterben zu können. Das war die zweite Ebene. Die Zeit von Jesus, die Bedeutung von diesem Teil im Gefängnis. Hier ist nun der Zeitpunkt, auch die dritte Ebene genauer anzuschauen. Was haben diese Sätze mit uns heute zu tun? Mit dir und mit mir, wenn ich das mal so auf die ganz persönliche Ebene herunterbrechen darf. Müde und schlaffe Hände, von der vielen Arbeit und Mühe gezeichnet. Wankende Knie, von so mancher Enttäuschung geknickt. Tiefe Beunruhigung, wörtlich wiedergegeben. Ein verzagtes und ängstliches Herz, von vielen negativen Erfahrungen und schweren Nachrichten belastet. Kennst du das auch? Ich weiß, wovon Jesaja hier schreibt. Es gibt so vieles, das einen runterziehen kann, auch 2015. Und heute, wie auch schon zu Jesus-Zeiten, bleibt uns auch vieles nicht erspart. Da wird lange nicht jedes Problem durch ein Wunder gelöst oder jede Krankheit geheilt. Und während zu manchen Zeiten in der Geschichte der Christenheit die Kirche, die Gemeinde eher so ein Treffpunkt der Sieger ist, ist sie zu manchen Zeiten eher ein Treffen der Geschundenen und Geplagten, die hier in der Gemeinde ihre Wunden lecken und darauf hoffen, Zuspruch und Ermutigung zu bekommen. Denn mehr können sie gerade eh nicht mehr ertragen. Es gibt auch für Christen solche Situationen, in denen es keinen Lichtblick mehr zu geben scheint. Da betest du über Monate hinweg und es will sich einfach keine Besserung einstellen. Und es ist bei jedem Gebet, kommt es dir so vor, wie wenn du an den Adventskalender gehst und das Türchen öffnest voller Erwartung und es ist leer dahinter. Und mit jedem neuen Tag versuchst du es nochmal. Und am nächsten Tag ist es wieder leer. Das kann zermürben. Vielleicht ist das gerade deine Situation in dieser Adventszeit. Vielleicht ist das gerade dein täglicher Adventskalender. Du siehst den Weg nicht mehr. Und genau da, an dieser Stelle, ist diese dritte Ebene des Puzzleteils für dich ganz persönlich zu finden. Sag zu denen, die ein ängstliches Herz haben: Seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, da ist euer Gott. Er selbst kommt und wird euch retten. Oder wenig später schreibt oder spricht Jesaja: Durch die Wüste, wohlgemerkt, durch die Wüste führt dann eine Straße, die die Heilige Straße genannt werden wird. Und nochmal später: Ihr Gesicht spiegelt unendliche Freude wider. Freude und Glück werden bei ihnen einkehren. Kummer und Seufzen aber werden vor ihnen fliehen. Du darfst auf dieser Ebene diese Sätze des Propheten Jesaja ganz persönlich für dich und unmittelbar auf dein Leben anwenden. Es sind Worte, die direkt und unmittelbar aus Gottes Mund in dein Leben hineingesprochen sind. Hier ist der Helfer und Retter für dich. Der helfende Einfluss von Jesus reicht weit über seine Zeit im ersten Jahrhundert nach Christus hinweg auf eine Zeit bis in unsere Tage hinein und noch viel weiter. Du kannst dich auf ihn zu 100% verlassen. Er selber, Jesus selber, ist dein Weg inmitten der Wüste, die du gerade zu durchschreiten hast. Er ist dein Ausweg. Dieser Gott ist hier bei dir. Du kannst dich ihm öffnen. Du kannst ihm vertrauen. Du kannst dein Leben in seine Hände legen. Jesus, mein Helfer, du bist meine Rettung. Lange vor deiner Geburt warst du schon angekündigt. Und jetzt bist du bei mir angekommen. Herzlich willkommen in meinem Leben. Noch ist dieses Puzzlespiel nicht ganz fertig. noch werden in unseren Tagen und darüber hinaus weitere Teile hinzugefügt. Und das, was Jesaja gesehen hat, hat auch zu unserer Zeit noch nicht seinen festen Platz in diesem Bild gefunden. Da ist noch manches offen. Es werden zum Beispiel noch nicht alle Kranken geheilt. Es sind noch nicht alle Wüsten fruchtbar geworden durch Wasserquellen und Seen. Es sind noch nicht alle Umstände paradiesisch geworden, alle Raubtiere gebannt, alle Gefahren genommen. Noch geschieht hier auf dieser Erde so vieles, das Gott nicht gefällt. Noch ist der Teufel, der größte Feind der Menschen, unterwegs wie ein brüllender Löwe und versucht, Angst und Schrecken zu verbreiten, Unfrieden und Hass zu schüren. Und manchmal fragen wir zweifelnd, wohin soll das alles noch führen? Nee, da muss schon noch manches geschehen, bis diese Teilchen allesamt sich in dieses Bild fügen. Und ich bin der Überzeugung, erst wenn Jesus auf dieser Erde sein Comeback feiern wird, erst wenn er zurückkehrt als triumphierender Herrscher, als König der Könige, werden wir letztlich das gesamte Bild erkennen können. Und wir können nur staunen, wie sich dann auf einmal eins ins andere gefügt hat, auf einmal alles zusammenpasst und selbst die dunklen Farben, die sich im Moment noch sperren, ihren Platz haben, wie sie da reinpassen, ohne dass sie stören. Dann kommt Gott zu seinem Ziel, das er schon über die ganzen Jahrtausende im Blick hatte. Endlich kann sich nichts und niemand mehr trennend zwischen ihn und seine geliebten Menschen schieben. Dann ist wirklich alles, restlos alles, sehr gut, perfekt, herrlich, ewig, ungetrübt. Wir werden gleich in wenigen Momenten hier das Abendmahl feiern miteinander. Daher die ganz persönliche Frage an dich vor diesem Abendmahl. Hast du deinen Platz in diesem Puzzlespiel schon eingenommen? Hast du Gott für dein Leben die Erlaubnis gegeben, dich zu platzieren in seinem Bild, das er vor Augen hat? Oder die Frage konkret, hast du Jesus dieses Vertrauen schon ausgedrückt, dass er dein Helfer und Retter sein darf? Hast du diese ganzen Koalitionspartner losgelassen, auf die du bisher dein Vertrauen gesetzt hast und gesagt, Jesus, mein Leben gehört dir exklusiv, nur dir. Ich möchte dir gehören mit allem, was ich bin und habe. Wir werden an diesem Abendmahl Brot und Traubensaft einnehmen, als Gottes Wort, das wir spüren dürfen, das wir schmecken dürfen, das wir kauen und schlucken dürfen. Gottes Wort, das ganz persönlich heißt, so wie es Jesaja gesagt hat, siehe, da ist dein Gott. Christi Leib und sein Blut für dich gegeben und vergossen. Er hat sein eigenes Leben geopfert, um deines zu retten. So sehr liebt er dich. Hat sich vielleicht in deinem Leben so manches eingeschlichen, was dir die Verbindung zu ihm unterbrochen hat? Wäre jetzt bei diesem Abendmahl die Gelegenheit da, in einigen stillen Momenten das so vor Jesus auszusprechen und zu sagen, nimm du das weg. Ich möchte allein dich als Helfer und Retter in meinem Leben haben. Räume auf in meinem Leben. Ich möchte dich erfahren auf dieser Ebene 2015, jetzt, heute, an diesem 6. Dezember. Ich möchte diese Worte, die Paulus uns über das Abendmahl geschrieben hat, vorlesen und dann diese Momente der Stille jedem persönlich überlassen für sich, um dann mit Jesus ins Gespräch zu kommen. Paulus sagt im 1. Korintherbrief: Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach es und sagte: Nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Gottes Wort für dich. Wir nehmen einige Momente der Stille, wo jeder ganz persönlich in dieser Stille mit Jesus reden kann, seine Gedanken formulieren kann, sich ganz neu Jesus zur Verfügung stellen kann und er Helfer und Retter sein kann für dein Leben. Ich beende diese Stille dann mit einem Gebet von hier vorne.